Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Was würdet ihr mit 125.000 Euro machen? Ich für mich weiß, ich mag manchmal solche Gedankenexperimente. Daran kann ich nämlich so meine Persönlichkeitsanteile immer überprüfen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht alles auf einmal ausgeben würde. Ich weiß bei mir, es gibt so eine Art Sicherheitsanteil. Ich weiß nicht genau, wie groß der wäre, aber bei der Summe vermute ich mal sowas wie 40-50%. Dann gibt es einen anderen Anteil bei mir, der heißt Eskapismus. Also ich wüsste schon auch, ich würde mir irgendwas gönnen, was ich mir sonst nicht unbedingt gönnen würde. Das könnte wegfahren oder reisen sein. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, einen Vernunftsteil, der sehr eng mit dem Sicherheitsteil verbunden ist. Der würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich sage, ja, so ein Teil davon, vielleicht, weiß ich nicht, ob jetzt noch ein Drittel übrig bleibt, aber irgendwie eine Summe gebe ich nochmal, um sowas wie Altersvorsorge oder irgendwie sowas zu machen. Jena, 125.000 Euro, was machst du?
125.000 Euro. Ist das nicht sogar genau die Summe, die ein Kind Eltern im Laufe ihres Lebens kostet?
Das habe ich bei dir im Buch gelernt. Das seien die Konsumausgaben bis zum 18. Lebensjahr angeblich.
Offensichtlich habe ich mich entschieden, dieses Geld für meine Tochter bzw. meine Kinder dann auszugeben, ja.
Ist das eine sinnvolle Investition?
Rational darf man darüber nicht nachdenken.
Und emotional?
Von Kindern profitieren alle. Diejenigen, die die Lasten tragen, sind am Ende die Familien selber. Aber emotional natürlich würde ich sie nie wieder hergeben.
Du redest plural? Zwei?
Bald, ja.
Dann herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wann?
Im Sommer.
Im Sommer, das heißt, du bist jetzt sowas wie...
Fünfter Monat.
Genau, ich habe nämlich bei dir gelesen, diese 125.000 Euro seien die Konsumausgaben, die Eltern bis zum 18. Lebensjahr für die Kinder ausgeben. Nur die Konsumausgaben, muss man immer wieder betonen. Und die Zahl ist vom Statistischen Bundesamt aus 2014. Ob sich das für Familien tatsächlich lohnt, ob das überhaupt eine legitime Frage ist, warum Jena Behrens eine komplett neue Familienpolitik fordert, darüber sprechen wir diese Woche in Deutschlandfunk Nova. Dich kann man kennen, spätestens seit September 2016. Damals hast du einen offenen Brief an deine Partei, die CDU, zum Thema Sexismus geschrieben. Jetzt ein Buch vorgelegt, das Ganze heißt Rabenvater Staat, warum unsere Familienpolitik einen Neustart braucht. Und darüber reden wir diese Woche. Schön, dass du da bist.
Freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Du hast gerade das Buch geschrieben, Rabenvater Staat, Untertitel, warum Familienpolitik einen Neustart braucht. Bevor wir ein bisschen darauf gucken, da stecken ja verschiedene Dinge drin. Da steckt was über Familienbild drin, da steckt was über Staatsverständnis drin. Würden wir dich ganz gerne ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten und Möglichkeiten für dich ausgedacht und hoffen, da ist zumindest eine bei, mit der du, weiß nicht, was anfangen kannst. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Jena Behrens. Erste Möglichkeit. Mit einem ausgemusterten amerikanischen Schulbus durch Costa Rica fahren. Schon mal gemacht?
Einem ausgemusterten noch nicht, mit einem Schulbus tatsächlich schon. Da ich ein Jahr oder ein bisschen länger sogar noch als Austauschschülerin in Costa Rica war und das mein morgendliches Fortbewegungsmittel gewesen ist.
Wann warst du da in Costa Rica?
2006, 2007.
Als?
So 11. Klasse, so mit 15, 16.
Warum Costa Rica?
Ich wollte einfach nicht standardmäßig wie die meisten in die USA fahren, sondern hatte Lust auf ein anderes Land, dessen Sprache ich noch nicht spreche und wo es wirklich ein Sprung ins kalte Wasser wäre. Und Costa Rica gilt ja so ein bisschen als Schweiz Lateinamerikas und war meinen Eltern noch etwas besser zu verkaufen als manch anderes Land.
Das heißt, du hast die Sprache vorher auch nicht gesprochen. Du bist hin und musstest es dann da lernen.
Mein Wortschatz beschränkte sich auf Hola y cómo estás und da es ja damals noch kein Google Translate oder dergleichen gab, saß ich am Anfang wirklich im Unterricht und hatte keine Ahnung, welches Schulfach gerade stattfand und habe immer versucht, mit meinem dicken Wörterbuch, das ich überall mit hingeschleppt habe, so halbwegs mitzukommen, was aber großartig war, da du auf so eine Art und Weise die Sprache natürlich wahnsinnig schnell lernst.
Du musst. Wo warst du in Costa Rica?
In Heredia, das ist so 20 Kilometer von der Hauptstadt San José entfernt.
Was mitgenommen aus dem Jahr, wo du heute eigentlich siehst, jetzt ein paar Jahre her, da habe ich das gelernt, mitbekommen, was auch immer?
So eine Erfahrung, vor allem so jung, prägt einen natürlich sehr, so auf sich alleine gestellt zu sein auf gewisse Art und Weise und ja auch wenig Kontakt nach Deutschland zu haben, denn so regelmäßige Möglichkeiten irgendwie zu telefonieren, was wahnsinnig teuer war, gab es ja alles nicht. Was dazu führt, von Anfang an selbstständiger zu sein auf jeden Fall, ja.
Zweite Möglichkeit, Modern Family Binge-Watchen.
Das Problem ist, meine Freunde würden jetzt über die Frage lachen, dass ich...
Jetzt kommt Jena und sagt, ich kenne Netflix nicht oder ja, andere Streaming-Dienste.
Ich habe weder einen Fernseher noch ein Netflix-Abo.
Nein.
Doch.
Was ist da passiert?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hatte immer zu wenig Zeit dafür.
Wie eine bewusste Entscheidung oder einfach passiert dann, weil wenig Zeit da ist?
Mein Keller habe ich jetzt ausgemistet und dabei den Fernseher bei eBay Kleinanzeigen weggegeben, einfach weil ich festgestellt habe, ich habe ihn jetzt zwar eine ganze Weile behalten, aber nie genutzt. Weil wichtige Dinge schaue ich für mich dann mal in der Mediathek an, also lineares Fernsehen schon ewig nicht mehr und ein Bedürfnis nach einem Netflix-Abo hatte ich auch tatsächlich noch nicht.
Keine Lust auf diese Hochglanzserien? Also Modern Family ist eine Comedy-Serie. Ich glaube, eine Folge, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, 25 Minuten und ich glaube, die Hälfte der Staffeln sind bei Netflix drin und ein paar eben noch nicht. Sehr lustig auch. Kein Bedürfnis nach, irgendwie mal abzuschalten und sowas zu gucken?
Abzuschalten gewiss, aber da gibt es ja von Sport über Lesen und so auch noch ganz andere Möglichkeiten. Und noch eine Versuchung mehr ist bei einem eng getakteten Alltag vielleicht.
Dritte Möglichkeit, Mutter-Kind-Kur an der Ostsee.
Mutter-Kind-Kuren finde ich großartig und ein tolles Angebot, dass es sie gibt. Gerade einfach, weil wir sehen, dass viele Mütter immer gestresster sind, gibt es ja zahlreiche Untersuchungen zu. Und da ist es eine Möglichkeit, mal wieder sich so bewusst zu werden, wie man, oder wieder gesund zu werden, gar nicht erst krank zu werden, präventiver Ansatz. Aber für mich selbst gerade keine Option, so gut ich auch finde, dass es das gibt.
Weil die Zeit fehlt oder einfach auch du sagst, hey, keine Ahnung, ich habe eine gute Verbindung zu Familie, Kids, ich brauche es jetzt auch gerade nicht, weil, ja, wobei Prävention muss ja nicht problembehaftet sein, aber weil einfach gerade der Raum auch nicht unbedingt da ist?
Das sind in der Regel 3 Wochen. Und ich glaube, 3 Wochen kann man sich für Dinge, die wichtig sind und gerade für sich selbst auch durchaus nehmen. Aber es sind ja am Ende doch immer beschränkte Plätze. Und wenn ich sehe oder gerade auch viele Mütter jetzt ja auch im Laufe der Reise für das Buch kennengelernt habe, dann gibt es ganz andere, denen ich sehr gönne, zeitnah einen solchen Platz zu bekommen, als dass ich das gar nicht in Anspruch nehmen möchte.
Also ein bisschen auch tatsächlich das Gefühl, nichts wegnehmen zu wollen für Menschen, die es vielleicht dringender brauchen aus deiner Wahrnehmung.
Wahrscheinlich wäre eine Mutter-Kind-Kur gut für alle, so für jeden. Ganz unabhängig von der Situation, in der man gerade ist, ist ja jede Mutter bzw. Väter können ja auch hinfahren.
Stimmt.
Täter etwas Unterstützung, mal etwas Abstand, ganz gut. Von daher gar keine Wertung. Aber ich glaube, es gibt manche, für die würde es viel wichtiger sein, zeitnah einen Platz zu bekommen, ja.
Ostsee reizvoll, einfach als Ort, um mal abzuschalten? Oder ist das nicht die Richtung, in die du gucken würdest, wenn du ein bisschen Entspannung brauchst? Weil von Berlin, was ist das? 2 Stunden noch? 2,5 Stunden?
Ja.
In etwa?
Ich persönlich finde das total reizvoll. Hätte nichts dagegen, nee.
Wenn du dich für eins von den dreien entscheiden müsstest, also Schulbus, von mir aus auch nicht ausgemustert, durch Costa Rica, Mutter-Kind-Kur oder Modern Family Binge-Watchen, wäre natürlich eine komplett neue Erfahrung. Aber kein Druck.
Man kann ja während der Busfahrt Binge-Watchen. Wäre eine Option.
Deal. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jena Behrens ist zu Gast. Du hast das Buch geschrieben, Rabenvater Staat, warum Familienpolitik einen Neustart braucht. Wenn du einmal sagen müsstest, Familie ist, Pünktchen, 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 für dich?
Familie ist am Ende natürlich, was man daraus macht, aber für mich ein Ort der Geborgenheit. Wenn ich bei meiner Familie bin, fühle ich mich zu Hause. Das ist so der Ort der Sicherheit, des Zurückkommens, des Ankommens. Gerade in Zeiten wie unseren, wo alles andere total unruhig und aufgebracht ist, ist so Familie der Rückhalt.
Auch Ruhe damit so? Wenn du sagst, es ist so aufgebracht, so ein Stück, ja, Gelassenheit ist jetzt ein großes Wort, erst recht, wenn vielleicht Kinder auch im System sind, aber.
Ich musste gerade beim Stichwort Ruhe ein bisschen lachen.
Ja, ich meinte innere Ruhe.
Denn ruhig ist es so von außen betrachtet tatsächlich nicht, aber gerade dieses Chaos, das in den allermeisten Familien natürlich herrscht, kann ja auch etwas durchaus Beruhigendes haben, ja.
Wenn du bist fürs Buch auch viel rumgereist, ist das das Familienverständnis, was dir auch am ehesten entgegengekommen ist, dass Menschen sowas sagen wie, da stecken ja so Begriffe vielleicht drin wie Nest, Geborgenheit, auch ein Sicherheitsrückzugsraum, vielleicht auch sowas wie, ich muss mich nicht verstellen, wenn ich bei Familie bin und so. Ist das so schon durchgängig, das, was dir auch begegnet ist?
Naja, das Spannende an Familie ist ja, dass wir alle Familie haben, selbst diejenigen, die keine Kinder haben. Jeder ist ja irgendwie in einem familiären Netz eingebunden und hat dementsprechend eine Vorstellung davon, was Familie ist. Und das ist nicht immer nur was Positives. Manche haben ja auch so Gewalterfahrungen in der Familie gehabt und für die ist das dann eher negativ konnektiert. Aber für die allermeisten ist es schon ein positiv besetzter Begriff, der aber je nachdem, welches so Verständnis man von, du sprachst eben schon von Staat, von Gesellschaft hat, ein bisschen anders verbunden ist. Also Familie ist auch sehr ideologieaufgeladen, was für Familien eigentlich eine sehr ungünstige Position ist.
Weil ich manchmal so das Gefühl habe, na klar, wenn man jetzt fragt, also frage 100 Leute auf der Straße, was ist Familie für dich, dann haben wir wahrscheinlich, mein Vorurteil jetzt gerade im Kopf, so eine Art soziale Erwünschtheit, die da sein wird. Viele werden das sagen, ne? Das ist Rückzugsraum, Geborgenheit, Sicherheit, Unverstelltheit, vielleicht auch ein Stück Selbstverwirklichung oder so. Und ich weiß nicht, weil ich das nicht beurteilen kann, wenn man in die Familien reinguckt, ob das nicht doch ein anderes Bild ist. Weißt du, was ich meine? Also hilft das immer, also ist es manchmal vielleicht zu ideologisch aufgeladen, weil wenn der pragmatische Blick ein bisschen mehr helfen würde, um Lösungen zu finden, die den Menschen dann auch hilft?
Klar, das ist es auf jeden Fall. Wenn wir über Familie reden, kommen da ja wahnsinnig viele andere Stichworte mit rein. Sowas wie Ehe, Werte,
Partnerschaft,
was alles für sich schon sehr aufgeladen ist. Und dass das dann schwierig wird, ganz neutral über Familien zu sprechen und wie man sie beispielsweise am besten fördern kann, liegt da auf der Hand. Einfach weil die einen tatsächlich mittlerweile am liebsten so etwas wie Mutterkreuze wieder einführen würden und andere in Familien vielleicht einen Ort der nahezu Unterdrückung sehen, wo insbesondere Frauen sehr eingebunden werden und an ihrer Entfaltung gehindert sind. Und diese verschiedenen Sichtweisen kommen ja in der Familienpolitik alle aufeinander. Das heißt, wir reden nie so wertfrei über Familie, sondern haben alle immer unterschiedliche Vorstellungen, die wir damit einbringen. Und dazwischen stehen dann die tatsächlichen Familien, die einfach irgendwie ihren Familienalltag jeden Tag leben müssen und versuchen, irgendwie da durchzukommen.
Ja, aber wahrscheinlich auch zwei Dinge noch dazukommen. Das eine ist so ein, ich muss es pragmatisch schaffen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie im Job was mache und dann kommen vielleicht noch Kinder ins System oder so, dann habe ich schlichtweg auch mal das Gefühl, ich bin froh, wenn der Alltag irgendwie funktioniert. Also ich komme gar nicht so zum ideologischen Aufladen. Und den zweiten Punkt, den du ja auch ansprichst, wenn die Leute in der Politik so drüber reden, haben die ja trotzdem auch ein eigenes Familienbild im Hintergrund. So, und wenn das aber die Menschen sind, die viel Politik machen, steckt da ein anderes System dahinter. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich 14 Stunden am Tag, 6,5 Tage die Woche arbeite, dann wird mir meine Familie den Rücken freiräumen müssen. Wenn das aber das Bild ist, was ich für meine Familienpolitik ansetze, dann wird es dann nicht zu einer vernünftigen Deckung kommen.
Das ist ein sehr großes Problem, was bei mir auch dazu geführt hat, dass ich überhaupt politisch aktiv geworden bin.
Weil?
Ich bin ja erst in eine Partei oder in die CDU eingetreten, als ich Mutter geworden bin. Einfach weil ich festgestellt habe, dass total viel, kann ich gerne dann nochmal an einzelnen Beispielen erzählen, im Argen liegt. Und ich mich immer gefragt habe, woran liegt das, dass diese ganzen Themen, die so offensichtlich sind, ich finde keinen Kita-Platz, ich finde keine Hebamme, in der politischen Diskussion so wenig vorkommen. Bis mir klar wurde, es liegt vielleicht einfach daran, dass sehr wenig Menschen, die tatsächlich aktiv Familienverantwortung tragen, politisch aktiv sind und diese Themen dann einfach in der Relevanz nicht so sehen, weshalb ich es wichtig fand, dass mehr Eltern sich engagieren.
Ja, aber du musst natürlich dann auch in dem Moment selbst für dich Ressourcen freiräumen, um diese Arbeit dann auch leisten zu können. Man muss lange bei Sitzungen sein können, man muss Kinderbetreuung organisieren, man muss das untereinander als Partnerschaft, wie immer die gestaltet ist, irgendwie hinkriegen. Also auch da musst du ja dann für dich irgendwie eine persönliche Lösung erstmal finden, ne?
Natürlich ist dieser Spagat schwer zu leisten, gerade weil du angesprochen hast, dass viele Sitzungen abends oder am Wochenende stattfinden, es bei den allermeisten noch keine Zeitbeschränkung nach hinten gibt, also selbst einen Babysitter zu organisieren ist schwierig, weil ich dem gar nicht sagen kann, wann ich wieder zu Hause bin.
22, 30 zu Hause oder so.
Und darüber hinaus viele wichtige Themen gar nicht während der offiziellen Sitzung, sondern später besprochen werden. Wenn man dann noch bei einem Bier oder dergleichen zusammensitzt, als das ist natürlich schwer hinzubekommen, als gerade wenn man berufstätig ist, Familie hat, vielleicht noch sonstige Verpflichtungen und sich dann auch noch politisch zu engagieren. Aber ich bin trotzdem froh über alle, die das machen.
Wenn du einmal, um dann zu gucken, wie dieses Spannungsverhältnis funktioniert, dagegenlegen müsstest und definieren müsstest, Staat auf der anderen Seite ist für dich, weil nur dann macht ja irgendwann die Kritik mit Rahmenvaterstaat Sinn. Also was ist für dich der Staat? Was muss der leisten?
Der Buchtitel kommt tatsächlich daher.
Der kommt vom Verlag. Der Buchtitel kommt vom Verlag. Die haben gesagt, das verkauft sich gut.
Böse Unterstellung. Nein, er kommt tatsächlich daher. Es gab anfangs einen anderen Arbeitstitel für das Buch. Er wäre deutlich langweiliger gewesen. Der Titel ist dadurch entstanden, dass wir ganz viel immer über die Mütterrolle gesprochen haben. Weil Mütter, mit denen ich zusammensaß, die ich getroffen habe, haben immer dazu tendiert oder häufig das andere Mütterbild, das sie selber nicht gelebt haben, so ein bisschen zu diskreditieren. So die eine hat sich dafür entschieden, Hausfrau zu sein und äußerte Unverständnis dafür, wie man denn früh wieder arbeiten gehen könne. Diejenige, die das Kind relativ früh in die Kita gegeben hat, war überrascht, wie man denn sich selber so sehr zurücknehmen kann und so unvernünftig sein kann, mit Blick auch auf die Altersvorsorge und dergleichen, nicht relativ zeitnah wieder arbeiten zu gehen und oder das Kind womöglich sehr lange zu stillen.
Also es gab so eine Entwertung des jeweils anderen.
Ja, was ich sehr schade fand, da man offensichtlich alles nur falsch machen kann, insbesondere als Mutter. Egal, wie ich mich entscheide, welche Aufteilung von irgendwie Arbeitszeit mit meinem Partner, Lebenszeit, Familienzeit ich wähle, alles ist immer falsch. Entweder bin ich so überbehütende Helikoptermutter oder Rahmenmutter, wohingegen so die Väter eigentlich alles so machen konnten, wie sie wollten. Und es gab so nie irgendein negatives Urteil darüber, wohingegen jede Stunde, die sie mit ihrem Kind auf dem Spielplatz verbrachten, sehr, sehr anerkennend beobachtet wurde.
Siehe auch die Gillette-Werbung.
Siehe die aktuelle Gillette-Werbung.
Ja. Aber das heißt, der Titel sagt eben auch nochmal aus, liebe Leute, denkt auch nochmal über die Väterrolle dabei nach. Das soll so ein bisschen mit drinstecken, höre ich daraus.
Und insbesondere die Rolle, die bei diesem aufkommende oder diesem inneren Konflikt auch der Staat tatsächlich spielt. Denn dass wir in dieser Rolle sind, in der wir eigentlich alles nur falsch machen können, egal wie wir uns entscheiden, das ist immer falsch, liegt auch zum Teil an eben den ganzen Gesetzen, Verordnungen und so weiter, die wir haben, ja.
Wie machst du da die Verbindung? Also ich würde jetzt immer sagen, naja, wenn ich aus mir selbst heraus es hinkriege zu sagen, das, was ich mache, ist in Ordnung, egal ob ich mich für Hausmann, Hausfrau, Karriere, Nicht-Karriere, alles durcheinander und von allem ein bisschen entscheide, wenn ich das aus mir heraus tue und das für mich in Ordnung ist, dann ist ja quasi erstmal egal, welche Verordnung was dazu sagt. Also was ist für dich die Verknüpfung?
Im Idealfall haben wir diese Wahlfreiheit und das ist auch so das, was ich für Familien am besten finde, dass sich Familien gemeinsam hinsetzen können und überlegen können, welches Modell für sie in der jeweiligen Lebenssituation, das kann ja während der Kita-Zeit ganz was anderes sein, als während der Schulzeit gerade am besten passt und dass auch total egal ist, welche Lösung da am Ende bei rauskommt. Aber momentan ist es so, dass auf der einen Seite gefördert wird, dass Frauen schnell wieder arbeiten gehen, weil zum Beispiel es kein Erziehungsgeld mehr gibt, sondern nur noch das Elterngeld, das viel früher endet. Und auf der anderen Seite Familien am meisten unterstützt werden, wenn einer oder im Regelfall eine von ihnen zu Hause bleibt. Das ist alles sehr, sehr widersprüchlich und bringt dich so in Situationen, wo es einfach gar kein richtig und falsch mehr gibt, wo es zwar insbesondere in Westdeutschland immer noch dieses verankerte Modell von man muss persönlich für die Kinder da sein gibt, aber es auf der anderen Seite schon auch diesen Zwang gibt gesellschaftlich oder vor allem auch zum Teil monetär, um sich überhaupt noch zum Beispiel die Wohnraumsituation in großen Städten leisten zu können, wieder arbeiten zu gehen und zwischen diesen verschiedenen Modellen, in die man da gestüpft wird, so für sich das richtige Modell zu finden, ist sowieso schon schwierig. Und da ist es eigentlich psychologisch sogar nachvollziehbar, dass man ja, also dann das andere Mindset. Modell so ein bisschen diskreditiert, weil es ja für beide so ist. Also die Mutter, die sich entschieden hat, viele Jahre zu Hause zu bleiben, hat vielleicht auch manchmal Momente, in denen sie denkt, so oh, nochmal was anderes als Babybrei wäre vielleicht auch ganz gut. Genauso wie die Mutter, die relativ früh ihr Kind zur Tagesmutter oder in die Krippe gibt, morgens manchmal denkt, es wäre eigentlich schön, wenn ich heute selbst mit meinem Kind zu Hause bleiben könnte.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jena Behrens ist zu Gast. Dein Buch heißt im Untertitel, warum Familienpolitik einen Neustart braucht. Oben drüber steht Rabenvater Staat. Du schreibst relativ früh diesen Satz, das ist Seite 15. Ein Anreiz, um Familien zu gründen, da schilderst du die recht geringen Förderungen, zum Beispiel in Summen. Und dann schreibst du, ein Anreiz, um Familien zu gründen, ist das offensichtlich nicht. Sollte es das denn? Also sollte der Staat tatsächlich aus deiner Perspektive einen Anreiz bieten, Familien zu gründen? Ist das nicht eine persönliche Entscheidung? Müsste intrinsisch motiviert sein?
Momentan setzt er nicht mal einen Anreiz, sondern er benachteiligt Familien. Hm. Und ich wäre schon froh, wenn diese Benachteiligung erstmal aufhören würde. Denn momentan ist es ja so, dass wir zwar auf den ersten Blick denken, Kinder werden in Deutschland so großzügig gefördert. Bevor ich Mutter wurde, habe ich auch gedacht, was ist denn
wird
das Problem?
Wird schon funktionieren.
Es gibt ja ganz viele sehr bekannte Leistungen, wie Eltern bekommen Kindergeld und mittlerweile gibt es einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze, ist doch alles in Ordnung. Aber erst wenn man dann Mutter oder Vater wird, realisiert man, dass doch sehr, sehr viel im Argen liegt. Und ich wäre schon froh, wenn diese strukturelle Benachteiligung von Familien aufhören würde, die sich ja so durch alles durchzieht. Es gibt von Adenauer diesen berühmten Satz, Kinder bekommen die Leute immer. So nach dem Motto,
ist uns auch egal.
Schon sagt, das ist Privatsache. Aber das hat zum Beispiel dazu geführt, dass unser Rentensystem so total familienunfreundlich angelegt worden ist. Eigentlich bräuchten wir mal einen Finanzminister, beziehungsweise vielleicht besser noch eine Finanzministerin, die sehr familienfreundlich denkt und Kinder als sehr, sehr gute Investition betrachtet. Das klingt jetzt zwar ein bisschen hart, so Kinder wie Motoren, Schrauben oder Datensätze so als Produkt zu betrachten, aber ich glaube, uns oder Familien allgemein würde das sehr helfen, mal in ihrer Wichtigkeit ernster genommen zu werden und zu sehen, dass sie eben eine große Investition in unsere Zukunft des Landes leisten.
Naja, und gab es denn für euch als Konstruktion irgendwann den Punkt als Familie, wo ihr gemerkt habt, hier stoßen wir wirklich an eine Grenze? Also weil, keine Ahnung, einer von euch sich stark einschränken musste, dann fehlt auch vielleicht Kohle an der einen oder anderen Seite. Also wo auch die eigene Erfahrung so war?
Es fing bei mir eigentlich an, als ich schwanger war und immer der Überzeugung war, Hebammen sind total selbstverständlich. Und ich erstmal keine gefunden habe und wirklich viel Telefonate führen musste, um am Ende noch eine zu finden, die sagt, okay, ich mach's jetzt noch. Und gerade wenn man zum ersten Mal Mutter wird, ist so die Unterstützung einer erfahrenen Frau ja etwas total Wichtiges für den Start ins Familienleben, da es auch einige Probleme gibt. Und dann ging das so weiter, eine Klinik zu finden, die dann noch genug freie Plätze hat, weil immer mehr Kinder geboren werden. Danach für die Vorsorgeuntersuchungen einen Kinderarzt zu finden, was in großen Städten auch total schwierig ist, weil die Bedarfsplanungen immer noch auf Zahlen von vor vielen Jahren beruhen und gar nicht darauf ausgerichtet sind, dass dort mittlerweile mehr Kinder leben. Und anschließend auch einen Kita-Platz zu finden. Vor dem Problem stehe ich jetzt wieder. Mein Kind ist noch nicht mal geboren und ich habe bei einigen Kitas angefragt und wurde jetzt auf die Warteliste gesetzt. Was ich sehr seltsam finde für ein Kind, das noch gar nicht da ist, bereits einen Platz suchen zu müssen. Aber bereits jetzt stehen wir nur auf Wartelisten. Das zieht sich so durch. Häufig findet sich auch irgendeine Lösung.
Aber sie kostet zu viel Energie?
Sie kostet sehr, sehr viel Energie. Also die allermeisten finden ja am Ende des Tages doch irgendwo noch einen Kita-Platz. Aber das kann ja nicht der Standard sein, auf dem wir uns bewegen, nachdem ich irgendwie monatelang Excel-Tabellen geführt habe, bei welcher Kita ich mich schon gemeldet habe, welche Kita wünscht, auf welche Art und Weise kontaktiert zu werden und wann ich schon einen Kuchen vorbeigebracht habe.
Und du bist vielleicht in der Lage, genau diese Dinge zu tun. Also du führst eine Excel-Tabelle, du hältst das nach, du weißt im Zweifelsfall, ich beiße auf die Zähne, bring aber mal einen Kuchen vorbei. Also das sind ja auch alles Ressourcen, die vielleicht nicht jedem zur Verfügung stehen, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Und gerade in einer Situation, in der wir die Zeit wirklich für etwas anderes brauchen, ja.
Ich habe mich an einer Stelle gefragt, du schreibst, es ist kein Geheimnis, dass auch ich zu den Frauen gehöre, die alles wollen. Wenn ich das jetzt den Satz über mich schreiben würde, vielleicht mache ich das mal so, und ich würde sagen, es ist kein Geheimnis, ich gehöre auch zu denen, die alles wollen, dann wäre ein Gedanke, der mir wirklich kommen würde in dem Moment, vielleicht muss das gar nicht sein. Also vielleicht muss ich nicht alles wollen oder vielleicht darf auch ich für mich sagen, irgendwann wird es ungesund, wenn ich alles will. Weißt du, worauf ich hinaus will? Vielleicht ist es auch manchmal nicht so schlecht. Was jetzt nicht heißen soll, jeder darf nur eine Facette erfüllen. Aber wenn wir natürlich alle immer alles wollen und das auch vom Staat erwarten, dann geben wir A, Verantwortung ab und B, geht das auch nicht, weil der Tag nun mal endlich ist und die eigenen Ressourcen auch.
Zum einen ist eine Möglichkeit, nicht alles gleichzeitig zu haben. Mhm. Denn unser Leben ist ja ganz schön lang. Wir haben viel Leben vor uns, in dem wir Karriere genauso unterbringen können wie Familie. Aber momentan ist es eben so, dass der klassische Lebenslauf so aussieht, dass das alles gleichzeitig geschehen muss. Und es wäre schon sehr, sehr viel geholfen, wenn wir von diesem ganz klassischen Lebenslaufmodell, an dem übrigens unsere ganze Sozialpolitik orientiert ist, der klassische Arbeitnehmer, der auch die ganze Zeit Vollzeit arbeiten geht, mal wegkämen und andere Lebenslaufmodelle fänden, die uns auch ermöglichen, in bestimmten Lebenszeiten mehr Familienverantwortung zu übernehmen. Denn das ist tatsächlich schwierig ist, alles miteinander zu vereinbaren, erleben ja die allermeisten Eltern. Es gibt immer Tage, an denen man am Ende ins Bett geht und denkt, oh Gott, heute habe ich wieder zu wenig gekuschelt, gelacht und gespielt mit meinen Kindern.
Aber ist das für dich auch persönlich eine Lösung zu sagen, ja, ich meine, du bist politisch aktiv, jetzt ist das zweite Kind unterwegs, also das alles, also kriegst du das für dich gelöst zu sagen, okay, jetzt mache ich mal das eine und in 2 Jahren gucke ich nochmal neu, so funktioniert ja zum Beispiel Parteipolitik auch nicht. Also im Sinne von, wenn du dich jetzt aus der aktiven Politik in Berlin rausziehen würdest und du kommst in 2 Jahren wieder angezwackelt, dann gibt es ein paar Leute, die werden dich kennen, dann wird es ein paar Leute geben, die werden dich nicht kennen und dann wird es ein paar Leute geben, die sagen, ha gut, dass die weg war, die lassen wir jetzt nicht wieder rein, aus verschiedenen Gründen.
Meine Lösung ist ja tatsächlich, dass ich statistisch betrachtet sehr jung Mutter geworden bin.
Mit 22, ne?
Und jetzt bin ich ja 28 und das entzerrt das Ganze natürlich schon.
Ja, aber das ist ja auch keine Lösung. Man kann jetzt nicht den Leuten sagen, wenn ihr Kinder wollt, dann ist mit 23 aber Schluss. Das geht ja auch nicht.
Natürlich nicht, aber deswegen sprach ich ja bereits über den Lebenslauf, dass es viel üblicher sein muss, dass es eben Phasen gibt, in denen ich Teilzeit arbeite, aber leichter wieder zu einer Vollzeitstelle zurückkommen kann oder dann vielleicht auch später wieder, wenn ein Kind zum Beispiel in der Jugendlichkeit wieder mehr Aufmerksamkeit braucht. Das ist ja wirklich sehr unterschiedlich, in welcher Phase ich wie viel Zeit mir gerade nehmen möchte und hängt von jeder Familie ab und hängt auch davon ab, wie ich das mit meinem Partner aufteile. Das kann ja auch untereinander abwechseln, dass mal die Karriere des einen und mal die des anderen im Vordergrund steht. Mir ist nur wichtig, dass es diese Flexibilität gibt und diese Möglichkeiten gibt. Das hängt natürlich sehr stark von mir selber ab, wo ich auch immer dazu rate, so zu reflektieren, wo möchte ich eigentlich hin mit meinem Leben. Hängt auch von den Möglichkeiten in der Wirtschaft, also den Unternehmen ab, aber eben auch von den staatlichen Rahmenbedingungen. Und die sollten schon darauf ausgerichtet sein, möglichst viel Flexibilität im Lebensverlauf zu ermöglichen.
Du hast vorhin gesagt, das ist eigentlich auch noch eine Familienpolitik, die quasi auf dem Rollenbild oder Geschlechterbild so der 60er, 70er unterwegs ist. Ist das für dich tatsächlich auch ein bisschen die gedankliche Brücke zu dem, was im September 2016 passiert ist? Also ich glaube, ich habe es damals in der Edition F gelesen, diesen offenen Brief an die CDU, wo du sozusagen den Sexismus in der Berliner CDU angeprangert hast. Ist das für dich auch so die, ja keine Ahnung, die inhaltliche Verknüpfung, weil es eigentlich ja immer noch um eine ähnliche Manifestation eines alten Geschlechterbildes geht?
Das Thema Familienpolitik hat mich ja schon immer beschäftigt. Also spätestens in dem Moment, als ich Mutter geworden bin und all diese Probleme in meinem Alltag sah und auch im Alltag der anderen Eltern, denen man eben im Rückbildungskurs und der Krabbelgruppe begegnet und die auch alle vor Herausforderungen standen, dass sie beispielsweise sich eigentlich ein gleichberechtigteres Modell gewünscht haben, als das, was ihnen nachher gelang, tatsächlich zu leben. Dementsprechend war Familienpolitik so eins der Themen, das ich gerne präsenter gehabt hätte und wo ich der Überzeugung bin, dass junge Eltern viel wichtige Punkte, die auch für uns als Gesellschaft so insgesamt wichtig sind, in die Politik einbringen können.
Aber ist das
und ich finde es immer schade, wenn Menschen, die viel mitzubringen haben, durch diese Parteistrukturen daran gehindert werden, ja.
Aber ist es sozusagen auch ein bisschen der Versuch, was ja legitim ist, zu sagen, ich würde heute gerne lieber ein Stück mehr über Familienpolitik reden, weil mir das wichtiger ist, als zu sagen, hey, ich habe vor 3 Jahren einen offenen Brief an meine Partei geschrieben, aus gewissen Gründen, die gab es damals und die waren damals auch wichtig. Aber ich würde es gerne heute ein bisschen mit anderem Fokus auch nochmal sehen, einfach um für dich selbst auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Sonst bist du ja vielleicht auch in der Gefahr, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist die damals. Ne? Und dann bist du immer in dieser Schublade. Das ist für einen ja vielleicht auch nicht immer der ideale Weg. Deshalb habe ich nach der Verknüpfung gefragt.
Mein Brief schloss damals schon mit Themengebieten politischen, die ich für wichtig halte und mit denen ich mich gerne beschäftigen würde, wo es dann natürlich die Chance eher gibt, wenn verschiedene Stimmen gehört werden. Und das halte ich gesellschaftlich auch für total wichtig, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Sozialisationen in der Politik mitsprechen und ihre Ideen einbringen können. Und das ist jetzt natürlich ein Versuch, einem Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist, etwas Aufmerksamkeit zu geben, ja.
Du hast ein paar Mal vorhin erwähnt, du hast mit vielen Familien auch für das Buch gesprochen. Gibt es für dich, keine Ahnung, besondere Begegnungen dabei, wo du nochmal Dinge gelernt, gesehen, reflektiert, Best-Practice-Beispiele entdeckt hast, wo du sagtest, wow, da wird mir eigentlich eine Lösung präsentiert, daran müssen wir anknüpfen, das ist Inspiration.
Alle Familien, die ich getroffen habe, haben mich inspiriert.
Das ist eine sehr PC-Antwort und natürlich ist das so. Und
ja, aber die Familien, die ich getroffen habe, sind alle sehr unterschiedlich. Ich habe die Hausfrau in Bayern auf dem Land genauso getroffen wie ein lesbisches Paar, das gemeinsam mit einem Freund Kinder bekommen hat, wie die Alleinerziehende in Görlitz, als auch eine Patchwork-Familie. Und es gab sehr viele Probleme, die alle irgendwie einten, aber auch natürlich unterschiedliche Herangehensweise. Weil alle haben sich natürlich als Familie begriffen und als solche, auch wenn manchmal ihr Alltag herausfordernd gewesen sein mag, das ist natürlich das Inspirierende, dass sie trotz aller Herausforderungen das irgendwie meistern und dass sie, so schwierig es auch sein mag, ihren Weg gehen und für ihre Kinder versuchen, das Beste herauszuholen. Da gab es zum Beispiel die Alleinerziehende in Görlitz, die gerade eine Nachtschicht hinter sich hatte, als ich sie traf und mir dann von dem ganzen Papierkram erzählte, den sie rund um ihre Kinder leisten muss. Und ihr Engagement hat mich sehr berührt.
Aber das heißt, es geht vor allen Dingen gesellschaftlich, ich denke jetzt so auf Lösungen gerade rum, ne? Heißt es, wir müssen eigentlich mehr Wertschätzung entgegenbringen und sagen, es gibt von mir aus x Familienentwürfe und wir müssen sagen, alle sind gleich gut. Das wäre ja eher was über unsere, sagen wir mal, kulturelle Haltung, die wir Familien gegenüber bringen. Ist das ein Kernfaktor? Mal jenseits von Regeln, die sich dann auch anpassen müssen. Aber geht es darum eigentlich im Kern?
Ich glaube, es wird schon mal sehr helfen, wenn wir Kinder in den Mittelpunkt stellen würden.
Also eher Kinder als Familien?
Ja, das würde nämlich sehr helfen, sich von all den anderen Dingen zu lösen. Momentan spielt es beispielsweise eine große Rolle, ob Kinder bei Eltern aufwachsen oder von einer Person alleine großgezogen werden. Und es spielt eine Rolle, ob diese Eltern verheiratet sind oder ob sie ohne Trauschein zusammenleben, was aber für das Leben der Kinder am Ende gar keine Rolle spielt. Aber sich trotzdem natürlich immer widerspiegelt, zum Beispiel insbesondere finanziell.
Gibt es aus deiner Sicht so eine Art, das ist jetzt sehr pragmatisch gedacht, aber die drei Maßnahmen, die wir unbedingt brauchen, damit sich was verbessert, gibt es sowas?
Es gibt nicht, dass ab jetzt ist alles perfekt für Familiengesetz,
um im
Wording der aktuellen Gesetzgebung zu bleiben. Ja. Klar, aber es gibt verschiedene Modelle, wo wir anknüpfen können. Zum einen erstmal dieses ganze Dickicht überhaupt zu lichten. Wir sprachen ja schon darüber, dass so ganz unterschiedliche Ministerien damit reinspielen, sogar im Übrigen das Innenministerium, wo man gar nicht drauf kommen würde.
Du hast das, glaube ich, zusammengezählt. 150, ich habe es aufgeschrieben, familienpolitische Leistung, jährlich 200 Milliarden Euro. Hört sich viel an, aber hört sich auch noch viel Chaos an.
Das ist das Problem. Das könnte man beispielsweise, wo wir hier, du sprichst über Best Practice-Vorbilder, ein mögliches Vorbild in dieser Hinsicht wäre zum Beispiel Österreich, die eine Art Familienkasse haben, das heißt anders Familienlastenausgleichsfonds, wo aber viele Leistungen einfach mal zusammengefasst sind, dass Familien sehen können, was für sie in Anspruch genommen werden kann und einiges dadurch erleichtert wird. Ansonsten gilt ja häufig als Vorbild auch Frankreich, im Hinblick auf die Ausstattung, Betreuungsmöglichkeiten bestimmt. Aber das Steuermodell ist vielleicht gar nicht eines, an dem wir uns orientieren sollten, weil das letztlich auch wieder, obwohl es Familiensplitting heißt, an die Ehe anknüpft, sondern stattdessen darüber nachdenken könnten, welche Lösungen wir finden, die an Kindern eben anknüpfen. Dasselbe gilt für im Übrigen auch so Sachen wie die Krankenversicherung. Da ist auch nur relevant, bin ich verheiratet oder nicht? Und nicht die Frage, übernehme ich gerade Verantwortung für andere Menschen, weil ich mich um Kinder kümmere oder pflege, sondern einfach nur relevant, bin ich verheiratet oder nicht? Und wenn wir es irgendwie hinbekämen, diese strukturelle Benachteiligung von Familien so in diesem ganzen Sozialsystem, was ja Rente, Krankenversicherung, all das betrifft,
zieht sich ja so durch.
Das zieht sich so durch. Anzugehen würde sich schon wahnsinnig viel ändern. Plus natürlich, ich sprach eben von meinen persönlichen Erfahrungen mit den Hebammen, Kinderärzten, Kitaplätzen, Schulbetreuung, all diese Angebote, die ja auch nur Angebote sind, die ich nicht in Anspruch nehmen muss, wenn ich das nicht möchte. Wenn ich mein Kind lieber bei mir zu Hause behalte, ist das ja eine durchaus legitime Option. Aber dass es einfach da ist als Möglichkeit, um eben meine Wahlfreiheit zu vergrößern.
Hast du das Gefühl, also das ist ja so ein bisschen das Argument auf einer strukturellen Ebene, zu sagen, wir müssen eigentlich den Fokus verschieben, wir müssen Kind oder Familie in den Mittelpunkt rücken, dann muss ich vieles überdenken und anpassen. Wenn wir das nochmal versuchen, auf so eine Wo-fange-ich-an-Ebene zu bringen, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, ein erster Schritt dafür wäre der folgende?
Na, wie gesagt, es gibt nicht die eine Universallösung, sondern es würde schon viel helfen, wenn man das Denken erstmal ändern würde, aus dem heraus man Gesetze letztlich macht und dann sich einfach mal anschaut, wie ist die Realität. Zum einen hätte ich gerne, dass Familienpolitik so einfach wird oder die Leistungen für Familien wie das Kinderpuzzle meiner Tochter, dass Familien überhaupt in der Lage sind, das zu überblicken und zum anderen, dass sie zum echten Leben passt. Also wenn wir uns anschauen, wie Familien heute leben, dann sind die Modelle ja tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Die allermeisten Kinder wachsen zwar bei verheirateten Eltern auf, aber es gibt ja auch ganz viele andere Optionen, die einfach bis heute nicht das Gefühl haben, vorgesehen zu sein. Gerade so Patchwork-Konstellationen, die sehr häufig sind, das ist rechtlich sehr, sehr viel ungeklärt. Auch das lesbische Paar hat das Problem, dass nur ein Kind die rechtliche Mutter des Kindes ist und die andere es adoptieren müsste, was aber nicht geht, weil der Vater ja auch noch vorhanden ist und ein Kind nicht drei Eltern haben kann. Und wenn jetzt ihrer Ehefrau etwas zustoßen sollte, hat sie gar keine Rechte an dem Kind. Und es gibt auch keine Möglichkeit, sie waren extra beim Anwalt, das zu klären, um das irgendwie hinzubekommen.
Was dabei sind die beiden fürs Kind gerade da und sind sozusagen mit der Erziehung beschäftigt.
Sie leben als Familie zusammen, genau. Aber genau genommen darf die eine Mutter, die nicht rechtliche Mutter ist, aber natürlich Mutter des Kindes, nicht mal unterschreiben, dass ihr Kind in der Kita einen Haselnusskuchen essen darf.
Wie ist das für dich ganz persönlich? Jetzt hast du vorhin gesagt, im Sommer kommt toi 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 das Zweite. Also ist danach dann nochmal eine Zeit Familie angesagt für dich ganz persönlich oder? Versuchst du das zu vereinbaren mit einem politischen Mandat oder wie regelst du das für dich?
Was viele gar nicht wissen, im politischen Mandat gibt es weder Mutterschutz noch Elternzeit. Das heißt,
wenn es weg ist, ist es weg.
Also es ist auch nicht möglich, sich dort vertreten zu lassen oder dergleichen, sondern ich muss einfach direkt wieder zurückkehren. Habe aber natürlich Unterstützung von meinem Partner und anderen, ja.
Interessiert dich das nochmal über Berlin hinaus? Also es ist ja Familienpolitik, glaube ich, mindestens zwei Ebenen. Man kann da lokal sehr viel bewegen, weil man näher an den Leuten dran ist. Wenn du natürlich die Systemfrage stellst, ist vielleicht lokal Berlin-Ebene nicht der allerschlauste oder der allersinnigste oder effektivste, vielleicht ist das die richtige Vokabel, Ort. Also da gibt es ja nochmal andere Orte. Also für dich persönlich könntest du dir vorstellen, nochmal zu sagen, ich gehe auf Landes-Bundesebene, ist ja auch beides Berlin in dem Fall.
Ich finde Kommunalpolitik total spannend, denn das, was wir beschließen, ist tatsächlich etwas, was ich im Alltag dann sehen kann. Wenn wir über einen konkreten Spielplatz reden, dann ist das ein Spielplatz, auf den ich nachher vielleicht sogar selber mit meiner Tochter gehe. Wenn wir über Kitas bei uns vor Ort sprechen und die Leistungen, die sie anbieten, dann sind das die Kitas in unserem Umfeld. Was etwas anderes ist, wenn ich ein neues Steuermodell oder so beschließe, was natürlich riesigen Einfluss auf das Leben von Familien hat und die Verteilung von Aufgaben zwischen Paaren, dann sehe ich diese Auswirkungen nicht sofort. Dann bekomme ich nachher Statistiken und so vorgelegt, aber sehe nicht das Leben der Familien. Und das ist schon ein großes Privileg am lokalen Engagement. Und natürlich ist es mir wichtig, dass Familienpolitik auch bundespolitisch mehr Thema wird. Denn eigentlich wurde in dem Bereich seit vielen, vielen Jahren nichts mehr gemacht. Die letzte große Reform, das war noch unter Ursula von der Leyen, war das Elterngeld, das seitdem hin und wieder ein bisschen angepasst worden ist. Aber genau genommen ist dieses Thema gar nicht präsent. Und daran etwas ändern zu können, wäre schon schön, ja.
Aber die Zufriedenheit für dich ist durchaus damit verbunden, zu sagen, ich sehe, wo ich eine Auswirkung habe und kann im Zweifelsfall sowohl den Leuten in ihren Sorgen zuhören, aber sehe eben auch, wenn wir was Gutes für die tun. Das macht ein bisschen zufriedener jetzt auf deiner Seite, als wenn du sagst, ich mache es abstrakter und damit vielleicht auf einer anderen politischen Ebene.
Beides ist total berechtigt, aber ich bin jetzt erstmal noch für 2,5 Jahre gewählt. Wir haben ja fünf Jahre in Berlin und da habe ich schon den Anspruch an mich selber, das ordentlich zu Ende zu bringen, ja.
CDU weiterhin so das politische gute Heimat, der politische Heimatverein, hätte ich jetzt bald gesagt, die politische Heimat?
Das habe ich nie in Frage gestellt. Das ist für mich schon der richtige Ort, ja.
Kannst du das in einem Satz zusammenfassen, weil?
Vielleicht muss man dafür wissen, dass ich nicht in Berlin geboren wurde, sondern aus Niedersachsen vom Land komme. Und dort ist die CDU noch eine richtige Volkspartei. Eine Partei, die sich so ganz pragmatisch daran orientiert, was gerade den Menschen, und man kennt sich dort auch gegenseitig, gerade fehlt.
Verrückt.
Aber alle sind ja irgendwie im Schützenverein und in der Freiwilligen Feuerwehr und im Posaunenchor der Kirche. Gemeinde.
Das heißt,
und
ein bisschen eine andere Bindung ist
da. Ja, und es geht einfach wirklich ganz pragmatisch darum, was der beste Ansatz ist, den ich nie als so ideologiebelastet empfunden habe, wie bei vielen anderen Parteien, was ein Politikverständnis ist, das mir sehr nah ist.
Also ein bisschen pragmatisch, down to earth.
Genau. Ja.
Soll es im Ruhrgebiet bei der SPD, habe ich irgendwo mal gelesen, auch noch geben, hier oder da. Sagt Jenna Behrens, war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, dein Buch Rabenvater Staat. Schön, dass du diese Woche da warst.
Schön, hier gewesen zu sein.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.